Kann denn Schwulsein Sünde sein? Ich will heute über dieses doch ziemlich heftige Thema mal mit euch sprechen. Und lasst uns einfach kurz ein paar Sekunden beten vorher, weil es ist ein Thema, wo die Emotionen so hochkochen und das irgendwie so umstritten ist, dass ich glaube, wir es alle wirklich nötig haben, da einen Heiligen Geist zu bitten, unsere Augen klar zu machen. Und wenn du jetzt die Lehre nur anhörst, keine Ahnung, um irgendjemanden zu verurteilen oder um schwarz oder weiß oder so zu malen, dann bitte ich dich, lad einfach einen Heiligen Geist ein, zu ermöglichen, dass du wirklich hörst, dass du wirklich mit offenen Ohren hörst. Heiliger Geist, so laden wir dich ein, jetzt klar zu machen, klar zu kriegen in unseren Ohren, was an diesem Punkt wirklich die Wahrheit ist, die uns frei macht. Amen. Ich habe den Titel von dem Podcast ziemlich provokant gewählt mit »Kann denn Schwulsein Sünde sein?« Das ist ein Thema, das uns momentan so in der kirchlichen Szene schon beschäftigt und in den nächsten Jahren noch viel mehr beschäftigen wird. Denn eines ist ganz klar, unsere Gesellschaft entwickelt sich hin in die Richtung, dass homosexuelle Ehen möglich werden, dass es höchstwahrscheinlich auch homosexuellen Paaren ermöglicht sein wird, Kinder zu adoptieren, überhaupt, dass eine Gleichstellung zwischen Ehe und Familie und homosexuellen Lebensformen erstrebt wird von einer ganz großen politischen Lobby, das ist völlig außer Frage. Und wir sehen momentan, dass weite Teile zum Beispiel in der evangelischen Kirche sich auch verabschiedet haben von was noch vor ein paar Jahrzehnten völlig klar war, nämlich zu sagen, dass Homosexualität Sünde ist oder sowas. Das heißt, diese Diskussion ist wirklich heiß und es ist eine nicht unwichtige Diskussion. Denn erstmal, wenn man zum Beispiel die Bibel anschaut, das Neue Testament anschaut, dann muss man ja sagen, die Botschaft Jesu ist wirklich eine befreiende Botschaft. Man kann schon fragen, was haben eigentlich diese Gebote und Sexualmoral und das ganze Zeug, was hat das denn eigentlich mit der frohen Botschaft Jesu zu tun? Auch so in der heutigen Gesellschaft kann man es eigentlich immer weniger einsehen, warum Gott daran Interesse haben sollte, dass ich nicht mit jemandem ins Bett gehe oder sowas. Was hat denn das damit zu tun? Ist nicht Spiritualität eher was mir dazu hilft, ein ganzerer Mensch zu werden, und gehört Sexualität nicht zu den Grundrechten des Menschen? Also, pointiert gefragt, kann denn Schwulsein Sünde sein? Jetzt fangen wir erstmal an, darüber zu überlegen, was heißt denn Sünde eigentlich? Und dann, was heißt denn Schwulsein eigentlich? Erstmal die Frage, ob Schwulsein Sünde sein kann, hat überhaupt nur Menschen zu interessieren, die sich überhaupt dafür interessieren, was Sünde ist und was nicht. Also, ich denke, es ist nicht an uns rumzulaufen und Leuten zu sagen, okay, das ist eine Sünde, das ist eine Sünde, das ist eine Sünde, sondern die Frage ist erstmal, hey, interessiert es dich überhaupt, was Gottes Standard für dein Leben ist? Erst wenn es so ist, kann man sinnvollerweise fragen, okay, was ist denn eine Sünde? Also, was ist eine Sünde? Erstmal im neuntestamentlichen oder in der biblischen Denke ist Sünde nicht was, wie Menschen sind, okay, sondern Sünde ist immer was ich tue. Das heißt, schon mal im ersten Punkt, wenn die Frage ist, kann ein Schwulsein Sünde sein, muss man sagen, nee, auf keinen Fall. Denn ein Sein kann überhaupt nie Sünde sein. Okay, wenn ich einfach irgendwie bin, wenn mein Charakter irgendwie ist, wenn mein Körper irgendwie ist, wenn meine DNS, meine Veranlagung irgendwie ist, dann kann das erstmal oder ist das erstmal nie eine Sünde. Eine Sünde ist immer, wie gehe ich mit meinen Veranlagungen um oder was mache ich aus all dem? Jetzt Sünde, das hört sich schon so eigenartig an. So, was ist denn Sünde eigentlich? Heißt es Sünde zum Beispiel, dass wenn man sündigt, dass man dann von anderen, zum Beispiel von Christen, ausgegrenzt wird? Oder heißt es, dass andere mit dem Finger auf einen zeigen dürfen? Oder heißt es, dass man ein minderwertiger Mensch ist, weil man ein Sünder ist? Also das kann irgendwie überhaupt nicht der Punkt sein, weil das ist nicht die Art und Weise, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Wenn du das Neue Testament, speziell die Evangelien, liest, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, dann ist es so, Jesus hat Menschen geehrt. Jesus hat Menschen gefeiert, Menschen geliebt, und er hatte immer eine besondere Liebe für Menschen, deren Leben offensichtlich zerbrochen waren. Jesus sagt sogar ganz klar, ich bin überhaupt nicht gekommen, um in Anführungszeichen Gerechte zu rufen, sondern ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Und es wird schon relativ deutlich im Neuen Testament, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Okay, die Frage ist nur, welcher Teil von meinem Leben ist zerbrochen und ist kaputt? Und Sünde ist nicht sowas wie, okay, wir sind eigentlich alle ganz gute Menschen und da gibt es einen, der ist irgendein Schweinehund oder sowas, sondern vielmehr ist es so, wir haben alle unsere blinden Flecken, okay? Jeder Mensch hat an irgendeinem Punkt eine Zerbrochenheit, hat irgendein Unheilsein. Sünde ist das Gegenteil von Heil und Ganzsein. Und wir sehen bei Jesus auf so wunderbare Weise, wie er jedem individuell begegnet. Der begegnet dem Zolleintreiber, der die Leute beschissen hat, okay? Dann begegnet er der Frau am Jakobsbrunnen, die in mehrfachen Ehebruch lebt. Und er begegnet jedem von diesen Menschen individuell anders und bringt sie auf eine total wunderbare und sanfte Weise an den Punkt, wo sie erkennen, wow, ich brauche wirklich in einer Sache in meinem Leben, ich brauche Hilfe. Jesus ist dann auch relativ klar. Er sagt auch, Herr, an dem und dem Punkt musst du umkehren. Er sagt auch zu der Frau, die da in Ehebruch ertappt worden war, okay, geh und sündige jetzt nicht mehr. Aber das ist immer eine Erfahrung von totaler Gnade. Also es ist nie sowas wie, ich deute mit dem Finger drauf, sondern es ist einfach, du erkenne, was die Punkte sind, die dein Leben gerade zerstören, die dich gerade in einem unguten Muster gefangen halten. Und dann kommt die Liebe Jesu und sagt, ich schenke dir einen Neuanfang, du kannst da rauskommen. So wie der Zolleintreiber danach sagt, okay, jetzt wird mein Leben ein ganz anderes. Einfach nur, weil Jesus ihn erstmal nur bedingungslos angenommen hat. Also konkret, was ist Sünde? Ich fange mal woanders an. Wir Menschen sind Wesen, die auf Liebe hin angelegt sind. Ein Mensch kann ohne Liebe nicht existieren. Jeder Mensch empfindet eine tiefe Einsamkeit in sich auf irgendeiner Ebene und findet die total schrecklich. Jeder Mensch braucht Bestätigung und braucht auf gesunde Weise menschliche Liebe. Nun, das Problem ist, keiner von uns hat perfekte Liebe erlebt in seiner Kindheit und in seiner Jugend und überhaupt sonst wo in der Welt, sondern die Art und Weise, wie wir Menschen mit Liebe umgehen, ist eine gebrochene. Und deswegen gibt es nicht nur gesunde Wege oder haben wir nicht nur gesunde Wege entwickelt, Liebe und Bestätigung und Annahme zu finden, sondern es gibt auch ungesunde Wege. Es gibt ungesunde Wege, wie wir durch Ablenkung oder durch Ausübung von Kontrolle oder dadurch, dass wir uns in Lust stürzen, unsere Bedürfnisse, unsere Sehnsüchte nach Liebe bestätigt bekommen und das erfüllt bekommen. Und der Punkt ist, viele von denen sind destruktiv, aber nicht alle sind sofort als destruktiv erkenntlich. Ne? So gut wie kein Mensch steht morgens auf und sagt, heute mache ich mal was richtig Schlechtes, heute sündige ich, heute verletze ich an Menschen. Vielmehr stehen die allermeisten Menschen in der Früh auf und wollen ihr Leben einigermaßen gut gebacken kriegen, wollen eigentlich das Gute tun, wollen eigentlich lieben und geliebt werden, nur klappt's irgendwie nicht. Und dann kann man sagen, okay, da muss aber jeder Mensch das selber wissen, wie er sein Leben zu führen hat. Ja, das stimmt schon in dem Sinne, dass jeder Mensch frei sein muss, einen Lebensentwurf zu wählen. Ganz klar, niemand soll gezwungen werden, so zu leben oder so zu leben. Aber wenn du dir die Welt anschaust, musst du sagen, naja, wenn jeder Mensch es wüsste, wie er auf gesunde und gute Weise leben soll, ja, dann sähe die Welt echt verflixt anders aus. Die Tatsache, dass die Welt so schlimm aussieht, dass so viel Unheil, so viel Krieg, so viel Geläster, so viele Ehen geschieden, so viele Menschen in Abhängigkeit, so viele Menschen unterdrückt werden von anderen, missbraucht werden von anderen, ausgenutzt werden von anderen. Die Tatsache, dass all das in der Welt ist, zeigt, dass wir nicht aus eigener Kraft wissen, wie wir eigentlich gut sein sollen und lieben sollen. Jeder Mensch will irgendwie das Gute tun, aber wir können es offensichtlich, wenn du die Welt anschaust, nicht. Jetzt das Problem ist, wir sind relativ gut drin, bei anderen Menschen zu sagen, was bei denen nicht gut läuft. Wir sind relativ schlecht drin, unseren eigenen blinden Punkt zu sehen. Das hat der blinde Punkt so an sich, dass ich ihn nicht sehe. Jetzt sagst du, Johannes, auf was willst du raus? Wir wollten doch über Schwulsein reden. Nun, der Punkt ist, wer kann mir denn sagen, was mein blinder Fleck ist? Kann mir das einfach meine Gesellschaft sagen? Können das die Medien sagen? Können das die anderen Menschen sagen? Das Problem ist, es ist denkbar, dass eine ganze Gesellschaft einen blinden Fleck hat. Ne? Im alten Rom fand es jeder ganz normal, dass im Kolosseum Sklaven zerfleischt werden bei Gladiatorenspielen. Im Nachhinein würde man sagen, oh, ich glaube, ihr hattet da wirklich einen dicken blinden Fleck. Und wenn wir unsere heutige Gesellschaft anschauen, da gibt es gewisse Dinge, die überhaupt nicht hinterfragt werden. Zum Beispiel hinterfragt heute eigentlich kein Mensch mehr, ob Abtreibung in der 6. Woche, wenn das Kind behindert ist, oder in der 10. Woche, in der 16. Schwangerschaftswoche, wenn eh klar ist, dass das Kind behindert ist, ob das okay ist oder nicht. Das ist einfach ein gesellschaftlicher Konsens. Jetzt ist die Frage, wer sagt uns denn, was vielleicht unser blinder Fleck ist? Wo finden wir einen objektiven Maßstab für das, was Sünde ist und was nicht? Und da kommt als Christ für mich persönlich ganz klar nur die Heilige Schrift oder an erster Stelle die Heilige Schrift in Frage. Man kann sagen, okay, die Heilige Schrift, die ist ja auch von Menschen geschrieben worden und die ist auch entstanden und so weiter über längere Zeit hinweg. Das stimmt, aber trotzdem enthält die Heilige Schrift eine in sich sehr, sehr, sehr greifbare, konzise. Konzis bedeutet, dass sie mit sich selber übereinstimmt, dass sie nicht irgendwie große Widersprüche hat, enthält eine in sich stimmige Lehre über die ganz entscheidenden Dinge des Lebens. Nun, man kann natürlich sagen, die Bibel interessiert mich überhaupt nicht, ist ein altes Märchenbuch, oder man kann sagen, ich glaube an den Koran, kein Problem, ist deine Entscheidung, aber wenn du sagst, okay, ich vertraue, dass Jesus Christus das Wort Gottes ist, ich vertraue, dass die Bibel und das, was Jesus gelebt und gelehrt hat, ein Maßstab ist, wie wir unseren blinden Fleck erkennen können und aus unserem blinden Fleck rauskommen, dann muss man ganz klar die Frage stellen, okay, was sagt die Heilige Schrift über Homosexualität? Was sagt die Heilige Schrift über Bibel? Was sagt die Heilige Schrift über Schwulsein? Nun, erstmal, jeder Mensch hat eine ganze Reihe von Gebrochenheiten und Sünden. Ja? Nicht nur Leute, die gleichgeschlechtliche Gefühle, also sexuelle Gefühle für gleichgeschlechtliche Personen haben, sind Sünder, sondern alle Menschen sind Sünder an irgendeinem Punkt. Okay? Und die Heilige Schrift ist relativ klar, was das für Punkte sind. Und ich möchte absolut klar sagen, wenn wir darüber sprechen, ob Homosexualität Sünde ist, die Botschaft der Bibel ist an diesem Punkt völlig klar. Die Antwort lautet ja. Ich habe mich ausführlich beschäftigt mit verschiedenen Versuchen, die Heilige Schrift an dem Punkt anders zu deuten. Zu sagen, ja, das war zum Beispiel nur das alte jüdische Heiligkeitsgesetz, dass das Volk Gottes sich unterscheiden soll von den anderen Völkern. Naja, das ist ja schon klar, aber warum soll es sich denn von den anderen Völkern unterscheiden? Na, weil das, was die anderen Völker im Nahen Osten taten, in Gottes Augen einfach falsch war und verkehrt war. So, das, die Hauptstelle über das Thema Homosexualität in der Bibel ist meines Erachtens gleich mal die ersten Kapitel der Bibel überhaupt. Und das ist, Gott erschafft den Menschen als sein Abbild. Und wie ist diese Gottes-Ebenbildlichkeit? Wie ist die grundgelegt in einem Menschen? Hier steht gleich im nächsten Satz, er schafft sie als Mann und Frau. Und Mann und Frau, die sich lieben und die fruchtbar sind, also die Kinder kriegen, sind Abbild Gottes. Nicht nur der einzelne Mensch alleine, sondern diese Keimzelle von jedem menschlichen Leben, nämlich die Familie, Klammer auf, es gibt keinen Menschen, der nicht im Rahmen einer Familie groß geworden ist, also von einer Mutter geboren, ja, Vater, Mutter, Kind, die Grundstruktur des Menschseins überhaupt. Und in der ist grundgelegt, wie Gott Sexualität sieht. Sexualität ist hingeordnet auf Fruchtbarkeit, gehört in eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Hier ist nicht die Rede von drei Männern und einer Frau oder drei Frauen und einem Mann. Hier ist auch nicht die Rede, dass Adam und Eva nur einen Tag lang zusammen waren oder so, sondern das ist das, wie Gott Familie, das ist das, wie Gott menschliches Leben grundgelegt hat. Wir lesen dann natürlich im Alten Testament nicht nur, dass Homosexualität, sondern dass alle anderen Formen von Sexualität nicht dem Anliegen Gottes entsprechen. Und jetzt nicht, weil das peinlich ist und weil Gott sagt, ah, ihr sollt aber ein bisschen verklemmt sein oder so, sondern weil Gott sagt, diese Art und Weise, nämlich eine lebenslange Beziehung von Treue und Liebe zwischen Mann und Frau, das ist das, wie langfristig Glück gelingt. Und zwar Glück für diese Menschen selbst, aber auch Glück für die Kinder, die in so einer Beziehung auf die Welt kommen. Es ist völlig klar, völlig klar, dass Kinder dort am gesündesten und am glücklichsten aufwachsen, wo es einen Mama und einen Papa gibt und die auch wirklich da sind. Eine Mama, die wirklich verfügbar ist, Kinder nicht nach ein paar Wochen gleich irgendwo in eine Krippe abschieben. Das ist das Grundmuster, wie wir Menschen als gesunde Menschen heranwachsen in einer Familie von Mama und Papa. Nun, wenn das nicht funktioniert und wenn das nicht zerbricht, dann kann Gott uns trotzdem weiterhelfen. Ja, es ist nicht das Leben verpfuscht. Aber das Grundmuster, das Gott eigentlich beabsichtigt hatte, wäre genau das. Und wir sehen überhaupt keine Nuance von irgendeiner, Entschärfung dieses Modells im Neuen Testament. Nun, es gibt Dinge, wo Jesus im Neuen Testament verändert hat, ja, wo er gesagt hat, okay, der Schabbat, der Ruhetag am Samstag, da geht's nicht in erster Linie darum, dass du nicht 1000 Schritte gehen darfst oder sowas, sondern es geht um was anderes eigentlich. Also er hat Sachen umgedeutet oder neu mit Inhalt gefüllt. Aber wir sehen im Neuen Testament im Bereich Sexualität überhaupt nichts in dieser Weise. Es wird manchmal gesagt, Jesus hat nichts über Homosexualität gesagt. Naja, er hat sehr wohl was gesagt über Sexualität allgemein und alles, was Jesus über Sexualität allgemein gesagt hat, zum Beispiel über Ehescheidung oder über Ehebruch, war eine radikale Verschärfung von dem, was im Alten Testament war. Es war nicht so, dass Jesus gesagt hat, hey komm, das ist Altes Testament und jetzt kannst du mal ein bisschen lockerer rangehen, weil wir sind in der Freiheit. Nein, bei Jesus wird das ganze Thema Sexualität in der Bergpredigt thematisiert als was zutiefst mit deiner Beziehung zu Gott zu tun hat. Und das zieht sich durch fast alle Schriften des Neuen Testamentes. Wir lesen bei Paulus in fast jedem Brief einen Hinweis, zu sagen, Freunde, es gibt gewisse Dinge, die sind absolut unvereinbar mit einem Leben mit Jesus. Und er nennt eine ganze Reihe von Sachen, ne? Auch so Sachen wie Trink- und Essgelage, ja, oder Neid und Jähzorn. Das ist nicht, dass sexuelle Sünden die einzigen Sünden oder die schlimmsten oder sonst was sind. Aber sie gehören zu einem Lebensmodell, von dem Paulus sagt, das kannst du nicht mit Jesus vereinbaren. Es geht nicht. Er geht sogar so weit im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 9, zu sagen, Freunde, wer so etwas tut, und er nennt konkret beide Modelle von homosexuellem Sexualpartner. Ich will nicht so ins Detail gehen, aber er sagt, wer so etwas tut, kann das Reich Gottes nicht erben. Du schließt dich aus vom Reich Gottes. Jetzt sagst du, ja, Johannes, jetzt bist du aber ziemlich auf Höllenpredigt und ziemlich hart. Freunde, das ist die christliche Lehre, das ist die biblische Botschaft, die kannst du nicht wegdefinieren. Da sagen manche Leute, ja, damit meint er nur die antike Praxis von den Knabenschändern und sowas. Nein, es ist nicht wahr. An der Stelle sind beide Sexualpartner im homosexuellen Geschlechtsverkehr gemeint. Und hier wird gesagt, geht absolut nicht. In der Offenbarung des Johannes genauso. Römer 1,26 ist eine der entscheidenden Stellen. Nun, was ich sagen möchte, ist, die Bibel ist an dem Punkt völlig klar und es lässt sich überhaupt nicht sinnvollerweise meines Erachtens drüber diskutieren. Nun, das Problem ist, sehr, sehr, sehr viele Menschen, ich habe so gesagt, das biblische Modell von ein Mann plus eine Frau kriegen Kinder, bleiben ein Leben lang in Liebe treu. Diese Gottesebenbildlichkeit ist in jedem Menschen an irgendeinem Punkt zerbrochen. Also es ist nicht so, dass wir alle da gar kein Problem damit haben und wir sind total gute Menschen. Dann gibt es nur irgendwelche Schwulen und die sind halt schlechter oder so. Der Punkt ist, wir alle, jeder Mensch, hat an diesem Punkt irgendwo zu kämpfen. An irgendeinem Punkt. Es gibt so viele Menschen, die können keine feste Partnerschaft halten. Es gibt so viele Menschen, die haben ein großes Problem mit Pornografie, also kriegen so ihre Vorstellungswelt, kriegen das nicht wirklich unter Kontrolle auf eine Art und Weise, wie sie es eigentlich wollen würden. Es gibt viele Menschen, die Schwierigkeiten haben, überhaupt jemanden an sich ranzulassen, emotionale Nähe oder Intimität mit ihrem Körper zuzulassen. Es gibt so viele Menschen, die verlieben sich immer wieder, aber immer wieder in wirklich kaputte Menschen oder in Menschen, die die gleichen Probleme haben wie sie selber. Oder es gibt Menschen, die wollen treu sein, aber gehen immer wieder fremd oder sind immer wieder massiv versucht, fremd zu gehen. Oder es gibt so viele Menschen, die fühlen sich einfach zu vielen Leuten gleichzeitig hingezogen, können sich überhaupt nicht entscheiden und. Das heißt, der Punkt ist nicht, ah ja, jetzt nur die Schwulen haben ein Problem oder sowas, sondern mein Punkt ist, wir alle haben an dem Punkt Sexualität ein Problem. Jeder unterschiedliche. Und es ist eigentlich nicht an uns, Homosexualität als das eine Ding rauszugreifen und sagen, ach, schau dir mal an, wie schlimm das ist. Der Punkt ist, überhaupt die Art und Weise, wie wir Menschen mit Sexualität umgehen, ist an vielen, vielen Punkten Unheil, braucht an vielen Punkten Veränderung. Es ist nicht besser, verheiratet zu sein, aber fremd zu gehen, also heterosexuell fremd zu gehen, als homosexuell zu leben. Also man kann nicht sagen, das eine, ja mei, das ist halt nicht so toll, aber das andere ist ganz schlimm. Wir alle brauchen an diesem Punkt Veränderung durch Jesus. So viel zum Thema Sünde. Sünde sind unsere Wege, unsere ungesunden Wege, wie wir mit dem Thema Liebe, wie wir mit dem Thema auch Sexualität, konkret in diesem Thema, umgehen. Jesus will uns rausführen, Jesus will uns befreien. Das ist die wunderbare Nachricht. Wir müssen da nicht stehen bleiben. Aber es ist auf einer Freiwilligkeit, okay? Jesus zwingt niemanden. Jesus deutet nicht mit dem Finger auf Leute und sagt, du Sau, ändere dich endlich. Sondern sagt einfach nur schon mal her, wenn du frei werden willst, wenn du in dem und dem Punkt Veränderung haben willst. Und hallo, nochmal, ich nenne alle diese unterschiedlichen sexuellen Sünden, okay? Wenn du an diesem Punkt Veränderung willst, dann nenn das Ding beim Namen, sag, dass es Sünde ist, kehr um und fang an, in Verbindlichkeit mit anderen Christen einen guten Weg zu wählen. Und dieser Kampf gegen Sünde, der wird dich ein paar Jahre kosten. Das ist nicht von heute auf morgen geschehen. Und ganz egal, ob es um Homosexualität geht oder um Pornografie oder um Fremdgehen oder um was auch immer, wo du eine Veränderung brauchst oder auch, du bist vielleicht treu und du bist vielleicht wunderbar heterosexuell verheiratet, aber du benimmst dich total daneben in der Ehe. Du missbrauchst andere oder setzt sie emotional unter Druck. Wie auch immer, wo du anfängst, gegen so eine Sünde vorzugehen und zu kämpfen, ist es ein wirklich harter Kampf auf Leben und Tod. Ist nicht leicht, ist nicht easy, aber es beginnt damit, dass wir dem Feind ins Auge schauen und sagen, das ist eine Sünde, das ist nicht Teil meiner Persönlichkeit. Und dazu, da komme ich jetzt zum zweiten Teil. Also ich habe die Frage gestellt, kann denn Schwulsein Sünde sein? Und ich habe gesagt, also Schwulsein schon mal gar nicht. Und ich habe jetzt erklärt, was Sünde ist. Ich will jetzt drüber sprechen, was Schwulsein ist. Schwul zu sein ist eine, würde ich mal sagen, eher moderne oder postmoderne Nomenklatur, also eine neue Namensgebung. Früher hätte man irgendwie gesagt, Homosexualität oder sowas. Ich will mal eine Frage stellen. Wer ist denn eigentlich schwul? Wer ist schwul? So, jeder Mensch ist eine Summe von 100.000 Eigenschaften. Ich bin zum Beispiel braunhaarig, ich bin Brillenträger, ich trinke gerne Grüntee und, keine Ahnung, ich habe die und die Erziehung genossen, ich habe die und die Religion, ich habe die und die Schuhgröße, ich habe die und die wegen meiner auch sexuellen Vorlieben oder keine Ahnung, ich habe die und die Körpereigenschaften. Ich bin eine Summe von diesen Eigenschaften. Jetzt die Frage, bin ich schwul? Man kann sagen, okay, ich hab unter anderem diese Eigenschaft oder ich handle so und so, aber zu sagen, ich bin das und das, ist schon mal gar nicht selbstverständlich. Jetzt, wie ist es in Bezug auf sexuelles Empfinden? Ich vertrete die These, dass das ganze Thema Erotik, Sexualität ein total vielschichtiges, total empfindliches und auch wandelbares Ding ist. Ich behaupte, wir kommen nicht nur nicht einfach als schwul oder nicht schwul auf die Welt, sondern wir sind es auch ein paar Jahrzehnte später nicht einfach automatisch. Sondern ich behaupte, sexuelles Empfinden ist wandelbar und ist gemacht. All das, was wir so wissen in Pädagogik oder Psychologie über das Thema, deutet darauf hin, dass unsere Sexualität einfach dadurch steht und fällt oder dadurch geprägt wird, welche Rollenvorbilder wir haben. Das heißt, das Ding ist gemacht. Aber Das heißt nicht nur, dass niemand homosexuell auf die Welt kommt, es heißt auch, dass niemand heterosexuell auf die Welt kommt, sondern meine sexuelle Identität, mein sexuelles Empfinden ist gemacht. Es gibt reale neuronale Bahnen in meinem Hirn, die gegraben wurden durch Verhalten. Und das ist ziemlich heftig, denn es gibt Menschen, die als Kinder sexuell missbraucht wurden und später auch wieder sexuell missbrauchen, einfach nur, weil es das Muster in ihrem Gehirn gibt, dass Sexualität einfach so funktioniert. Und es gibt Leute, die heterosexuell sind und dann in Gefangenschaft kommen und viele Jahre lang nur noch Personen des gleichen Geschlechts sehen und auf einmal homosexuelle Gefühle entwickeln. Vielleicht ist es auch andersrum denkbar, das weiß ich nicht. Was ich einfach nur sagen will, ist, man ist nicht einfach nur irgendwie. Man ist nicht einfach nur schwul. Man kann sagen, okay, ich fühle mich hingezogen zu Männern. Ich bin ein Mann und ich verliebe mich immer wieder in Männern. Alles klar. Es ist eine gute Frage, wie du damit umgehen solltest, was wir daraus machen sollten. Aber zu sagen, ich bin nun mal schwul suggeriert, also erweckt den Eindruck, dass du einfach auf die Art und Weise schwul bist, wie du einfach mal, keine Ahnung, in Deutschland geboren bist. Dass du in Deutschland geboren bist, das wirst du nie ändern können. Du kannst vielleicht nachher in ein anderes Land ziehen, aber du bleibst immer in Deutschland geboren. Ich behaupte, dass jedes sexuelle Verhalten in irgendeiner Weise gelernt ist, in irgendeiner Weise wahrscheinlich auch genetisch grundgelegt ist, aber das Ganze in einem Mix, der sich überhaupt nicht entschlüsseln lässt. Jetzt gibt es unglaubliche Aufschreie der Empörung, wenn man sagt, irgendwie Homosexualität sei heilbar. Okay? Warum ist da der Aufschrei so groß? Naja, ganz klar, weil das natürlich den Anschein erweckt, zu sagen, okay, du bist krank und du musst jetzt geheilt werden. Deswegen sage ich, Homosexualität heilbar ist echt ein falsches Statement oder ein Statement, das völlig in die Irre führt. Sinnvollerweise müsste man einfach sagen, hey, jedes sexuelle Verhalten ist tendenziell, ist der Möglichkeit nach veränderbar. Und je nachdem, wie tief es ist, je nachdem, wie früh die entsprechende Prägung war, je nachdem vielleicht auch, wie viele genetische Anteile davon es gibt, wobei das noch völlig, also weit davon entfernt ist, einen klaren Befund geliefert zu haben. Also je nachdem, wie tief diese Prägung ist, desto schwieriger wird es sein, durch Verhalten und durch Training diese meine sexuelle Orientierung irgendwie zu beeinflussen. Aber es ist ganz klar, dass sie beeinflussbar ist. Die Frage ist und bleibt einfach nur, möchte man das nicht? Und was ganz klar ist, niemand soll, darf, muss, wie auch immer, gezwungen werden, irgendwas mit seiner Sexualität oder seiner sexuellen Orientierung zu verändern. Es geht nicht darum, Leute auszugrenzen, zum Beispiel, indem man sagt, du bist krank. Die Wahrheit ist einfach nur, man kann Leuten sagen, du, die Art und Weise, wie du sexuell empfindest, fällt nicht einfach vom Himmel, sondern ist geprägt und es ist einerseits von außen geprägt, also von Mitmenschen oder manches vielleicht auch von deiner Genetik, aber es ist auch von dir selber geprägt. Und es gibt keinen Grund, Menschen, die sagen, ich will so nicht leben, zum Beispiel, weil ich glaube, dass es Sünde ist. Es gibt keinen Grund, solchen Menschen zu sagen, oh, das geht aber nicht, das darfst du gar nicht, weil das ist ja deine Identität. Okay? Und die Wahrheit ist, es gibt Hunderte und Tausende von Menschen, die an diesem Punkt erlebt haben, dass ihre erotischen Empfindungen, also ihre homoerotischen Empfindungen, verändert wurden. Und die bleiben nicht als seelischer Krüppel oder sonst was zurück. Wir Menschen sind nicht unseren Veranlagungen einfach ausgeliefert oder ausgesetzt. Wir gehen in total vielen anderen Bereichen sowieso auch fraglos davon aus. Na, viele Leute sagen, ja, wie ist es, wenn jemand als Schwuler praktisch geboren wird oder das genetisch veranlagt ist? Also erstmal würde ich sagen, dass es genetisch veranlagt wird und was davon genau genetisch veranlagt wird, sind relativ weitgehende Theorien, okay? So genau wissen wir das nicht. Was nur völlig klar ist, ist natürlich wird das nicht eins zu eins vererbt, sonst gäbe es ja bald überhaupt keine Menschen mehr. Also ist ja klar, wenn es einfach nur genetisch vererbt wäre, oder besser gesagt, es gäbe bald keine Schwulen mehr, weil die würden dann aussterben oder wie auch immer, es gäbe tausend Probleme mit diesem Modell. Aber wenn man sagen würde, okay, gewisse Neigung dazu ist genetisch vererbt, man kann sich das durchaus vorstellen. Nun, aber das ist bei tausend anderen Sachen auch so. Zum Beispiel kann es sein, dass ein Mensch echt Mühe damit hat, dass er seine Gefühle nicht unter Kontrolle kriegt, also dass er zu Jähzorn neigt. Nun, es kann gut sein, dass seine Mutter und seine Oma schon genauso waren. Die hatten auch immer ein Problem mit Jähzorn. Nun, würde man deswegen sagen, du lieber Frank oder wie auch immer du heißt, weil du bist einfach jähzornig. Das ist deine Identität und du kannst an dem Punkt auch nichts ändern. Und außerdem ist es auch genetisch grundgelegt. Hallo? Man würde doch immer sagen, du, wenn du willst, dass dein soziales Zusammenleben mit anderen Menschen gut läuft, dann wäre es richtig wichtig, dass du an dieser Jähzorn-Geschichte arbeitest. Das heißt nicht, dass wir Menschen ausgrenzen, die so sind. Das heißt nicht zu sagen, ich habe keine Fehler, nur du. Aber es heißt einfach nur, damit soziales Zusammenleben funktioniert, müsstest du an dem Punkt arbeiten. Also, die Tatsache, das, was irgendwie grundgelegt ist, das, was irgendwie durch Genetik oder durch Erziehung mitgegeben wurde, heißt noch lange nicht, dass ich den Punkt nicht moralisch bewerten darf. Ja, es wäre also jetzt ein total krasses Beispiel gewählt, aber was wäre, wenn man rausfinden würde, dass auch so Sachen wie sexueller Missbrauch oder Mord, ja, dass es Menschen gibt, die von ihrer Genetik her eine Veranlagung dafür haben. Naja, man könnte ja nicht deswegen sagen, deswegen darf man den Leuten da keinen Vorwurf machen oder deswegen darf man nicht sagen, dass sie ihr Verhalten ändern sollen. Also es ist wirklich abstrus. Ich möchte nochmal ganz klar sagen, auch die katholische Kirche hat es immer so gelehrt, eine Sünde ist nie die Veranlagung. Eine Sünde ist nie die bestimmte Empfindung. Eine Sünde ist, was ich damit mache. Und wir leben in einer Gesellschaft, die komischerweise behauptet, dass der Bereich Sexualität einer Kontrolle überhaupt nicht unterliegt. Sondern es wird gesagt, wenn du deine Sexualität nicht in Anführungszeichen auslebst, dann wirst du krank und dann bist du unglücklich. Und die Wahrheit ist, dass in vielen, vielen Jahrhunderten eine ganze große Menge der Menschheit, nämlich zum Beispiel Leibeigene oder sowas, die hatten überhaupt keine Möglichkeit, frei zu heiraten und ihren Partner zu wählen oder überhaupt zu heiraten. Es wäre relativ hart zu sagen, dass die alle total verklemmt und komisch und unglücklich waren. Oder alle Menschen, die zölibatär leben, es leben ein paar Millionen Menschen, etliche Millionen Menschen auf der ganzen Welt aus religiösen Gründen zölibatär. Das ist eine komische Vorstellung zu sagen, die sind alle unglücklich, weil sie ihren Sextrieb nicht ausleben können. Es ist wirklich, wirklich eine Lüge zu sagen, dass unser Sexualtrieb nicht einer Steuerung unterliegt. Die Wahrheit ist, im Gegensatz zum Tierreich können wir Menschen unseren Sexualtrieb auf jeden Fall steuern. Und ich bin nicht bis zum Letzten verantwortlich für meine Gefühle oder meine Triebe, wenn ich eine schöne Frau vorbeigehen sehe und denke, oh, mit der würde ich gerne ins Bett gehen. Aber ich bin sehr wohl dafür verantwortlich, ob ich diesen Gedanken nachgehe, ob ich mich da reinhänge, ob ich das wirklich versuche, ob ich mir das alles ausmale, ob ich auf Internet-Homepages gehe, wo ich mir Tipps hole, wie ich die Frau verführen könnte. Und weißt du, was das Gemeine ist? Das Gemeine ist, jedes Verhalten wird durch entsprechendes Verhalten verstärkt. Jeder Trieb wird durch entsprechendes Verhalten verstärkt. Oder auch jede Sucht wird durch entsprechendes Verhalten verstärkt. Jeder Zwang, wenn jemand einen Waschzwang hat, der wird jedes Mal noch stärker, wenn er ihm wieder nachgibt. Und wir leben in einer Gesellschaft, die Menschen im Bereich Sexualität entmutigt, weil sie sagt, versuch's gar nicht erst, alle sind untreu. Versuch's gar nicht erst, wenn du mit 14 Lust auf Sex hast, geh einfach mit irgendjemandem ins Bett und lass dir einfach die Pille verschreiben, es ist völlig egal. Und auch mit mehreren und sowas. Du kannst das gar nicht kontrollieren und das kontrollieren zu wollen, wäre ungesund. Nee, deswegen, du solltest dich auf jeden Fall so oft selbst befriedigen, wie du einfach gerade Lust drauf hast. Und das Gleiche betrifft die ganze Rede im Bereich Homosexualität. In der öffentlichen Diskussion wird es so dargestellt, wie es ist ungesund an dem Punkt, dich irgendwie, keine Ahnung, selber gestalten zu wollen. Es ist ungesund. Nochmal, ich sage, wenn du das nicht möchtest, wenn du sagst, hey, ich will das, ich will diesen Lebensstil wählen und es interessiert mich nicht, was die Bibel dazu sagt oder Gott dazu sagt, dann sage ich, geh in Frieden, das ist deine Entscheidung. Ich habe nicht den Anspruch und nicht das Recht und sonst was, weder dich zu verurteilen noch dich zu irgendwas zu zwingen. Das ist gar nicht die Frage. Aber wenn die Frage ist, wie sieht Gott diesen Bereich, dann muss die Antwort die sein, Gott ermutigt jeden von uns, an egal welchem blinden Fleck wir sind, uns vom Wort Gottes und von Jesus ins rechte Licht setzen zu lassen. Und wir brauchen das alle. Und Jesus gibt uns die unglaubliche Gelegenheit, dass er sagt, wo du umkehrst, wo du Sünde Sünde nennst, wo du aufhörst, das wegzuerklären, indem du sagst, das hast du schon im Biologieunterricht gelernt, dass das normal ist oder das machen doch alle und da gibt es sogar Homepages, wo Leute sich drüber austauschen oder sonst was, wo du sagst, okay, das Wort Gottes nennt es Sünde und es ist Sünde, ich bekenne das und zwar nicht im Mund nach, einfach nur, weil ich dir jetzt ein schlechtes Gewissen gemacht habe, sondern einfach, wenn es dein Wunsch ist und du echt umkehrst und Nein sagst, dann wird dir Jesus nach und nach die Kraft geben, in dem Punkt siegreich zu sein und eine Veränderung zu erleben. Aber es beginnt auf jeden Fall, dass du mit der entsprechenden Sünde erstmal aufhörst. Ganz klar, du kommst aus Pornografie nicht raus, indem du sagst, okay, wenn ich eines Morgens aufwache und kein Verlangen mehr danach habe, dann sehe ich, dass Gott mich freigesetzt hat. Ja, oder mit Fremdgehen oder mit sonst was. Und das Gleiche ist es mit einem schwulen Lebensstil. Es fängt damit an, wo ich sage, Herr, ich bekenne, ich bin gebrochen an dem Punkt. Ich empfinde Dinge, die ich eigentlich nicht möchte oder die nicht gut sind. Ich halte dir die hin und ich lerne, Herr, meine Liebessehnsucht in erster Linie von dir stillen zu lassen. Und dann ist der nächste Schritt, einfach in einer guten Seelsorge oder christlichen Therapie einfach mal aufzuarbeiten, was da ist. Hallo, auch hier wieder. Ich bin nicht nur der Meinung, dass es jemand braucht, der mit diesem Punkt Probleme hat, sondern das braucht ein Großteil von allen Menschen. Und da, wo irgendein Mensch tief an was dran ist im Bereich sexueller Identität, wo er merkt, hey, ich will mit Gottes Hilfe daran arbeiten, dann ist eine christliche Therapie oder Seelsorge einfach woran wahrscheinlich kein Weg dran vorbeigeht. So, eigentlich, ich will abschließen mit dem Punkt, rumzulaufen, zu sagen, Schwulsein ist Sünde oder Homosexualität ist Sünde und so. Ich glaube, das bringt ziemlich wenig. Ich glaube, es bringt auch relativ wenig, jemanden, den ich gar nicht kenne oder mit dem ich gar nicht in Beziehung bin, zu sagen, hey, du machst da einen Quatsch oder sowas. Aber was schon was bringt, ist, wir sollen Menschen einfach in Kontakt bringen mit der bedingungslosen Liebe Jesu. Das bedeutet, wir sollen homosexuelle Menschen bedingungslos genauso lieben wie ein Mensch wie ich, der mit irgendwelchen anderen Sachen Probleme hat. Okay? Jeder Mensch hat mit irgendwas Probleme. Und die Botschaft ist, jeder ist genau so willkommen bei Jesus, wie er jetzt ist. Du musst nicht erst anders werden, um zu Jesus zu kommen. Aber wenn du zu Jesus kommst und du merkst, in dir ist eine Sehnsucht, anders zu werden, dich verändern zu lassen, dann ermutigt Jesus dich, dann bestätigt Jesus dich und dann sagt er, und wenn du 7-mal fällst, dann stehst du wieder auf und gehst weiter. Und Jesus gibt dir Sieg. Es ist nicht wahr, dass du ein Opfer von dem Ding bist. Es ist nicht wahr, dass du dem chancenlos ausgeliefert bist. Das gilt für keinen zerbrochenen oder sündhaften Bereich in deinem Leben, dass du einfach nur ausgeliefert bist. Jesus will dich in die Fülle des Lebens führen. Wenn du sagst, die habe ich schon, mir geht schon wunderbar, dann werde ich dir jetzt nicht ein schlechtes Gewissen einreden. Ich sage nur, Jesus verheißt wahres Leben und Leben in Fülle. Jesus verheißt Freiheit und nicht Gebundenheit und Getriebenheit von Lust oder Begierde. Jesus verheißt wahre Liebe, nicht so ein falsches Versprechen, wo du mit irgendjemandem ins Bett gehst und nachher fühlst du dich ausgenutzt und dreckig und leer. Jesus verheißt wirklich wahres Leben und Leben in Fülle. Und das will dir Jesus heute geben. Und wenn du das heute willst, dann bitte glaub nicht den Stimmen in deinem Kopf, die sagen, aber das schaffst du nicht und dann musst du erst so und so werden. Du musst erstmal überhaupt nicht anders werden, sondern erstmal geht's nur darum, willst du diese freie Liebe von Jesus annehmen? Und willst du Jesus das Recht zugestehen, dich auf deine blinden Punkte hinzuweisen? Willst du aufhören zu sagen, okay, ich entscheide für mich selber, was ich will und was ich richtig finde und was nicht und sagst, okay, Gott, ich überlasse dir diese Entscheidung. Das ist der erste Schritt. Die Frage, Jesus, lasse ich dich überhaupt in meine Sexualität, in mein Sexualleben, in meine Gewohnheiten, meine Empfindungen in dem Bereich rein und vertraue ich dir, dass du wirklich gut bist und dass du besser weißt, was gut ist für mich als ich selbst. Und dafür wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Mut. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.